Liebe Schwestern, liebe Brüder in Jesus, liebe Gemeinde hier in der Kirche und auch drüben im Übertragungsraum, auch die, die den Gottesdienst vielleicht übers Internet nachverfolgen, liebe Chormitglieder aus Wetzlar. Gerade haben wir dieses wunderschöne Lied gehört, You Raise Me Up. Das wird inzwischen auf den meisten Hochzeiten, die ich gehalten habe, gesungen und es geht mir jedes Mal echt ans Herz. You raise me up so I can stand on mountains. Du hebst mich hoch, dass ich auf Bergen stehen kann, liebe Chormitglieder. Das könnte eigentlich ein Werbelied für die Nebelhornbahn sein. Wisst ihr, wo die liegt? Oberstdorf. Nicht Oberstdorf, Oberstdorf. Du bringst mich hoch, dass ich auf Bergen stehe. Ihr Hesser, bei uns gibt es Berge, die den Namen verdienen. Nebelhorn. Hochvogel und Himmelhorn. Sogar das gibt es bei uns. Gell? Und natürlich die Bergbahnen. Und ich muss echt sagen, es ist meistens ein unglaubliches Gefühl, wenn man in so einer Bergbahn sitzt und dann fährt man einfach mal 1000 Meter hoch. Oder letztes Jahr war ich sogar, oder dieses Jahr, auf 3100 Metern oben in St. Moritz da. Wahnsinn! Ein cooles Gefühl, wenn man das Geld für das Ticket hat. Ja, darüber singt ihr. You raise me up that I can stand on mountains. Aber schon in der zweiten Zeile eures Lieds wird es ziemlich mystisch. Da heißt es nämlich, You raise me up to walk on stormy seas. Auf Deutsch, du hebst mich hoch, dass ich über stürmische Wasser gehen kann. Nein, also wir hier in Bayern, wir laufen gerne über gefrorene Wasser. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Hessen ist. Aber über flüssige laufen wir eher seltener und schon gleich gar nicht über aufgewühlte flüssige Wasser. Obwohl wir Schwaben natürlich außer Hochdeutsch alles können, das schaffen nicht immer wir. Denn das erlaubt die molekulare Struktur einer Flüssigkeit nicht. Kann man über Wasser laufen? Über flüssige Wasser? Kann man über flüssige Wasser laufen? Ihr seid so ein bisschen hin und her gerissen, gell? Das liegt am Medium Wasser, da ist man nie so ganz ruhig. Nun, Freunde, ich will euch erst einmal eine überraschende Beobachtung geben. Ihr habt gerade eben von der Julia gehört, die Geschichte von der Verhaftung des Apostels Petrus unter Herodes. Jetzt stellt ihr euch mal diese Stadt vor. Irgendwann in den Jahren nach 33, da gab es am Tempelplatz die Burg Antonia. Und es war damals eine der bestbewachten Burgen der Welt, denn Judäa war damals ein politischer Hotspot. Das wird es wahrscheinlich für immer bleiben. Und die Römer wussten genau, nirgendwo brennen Feuer so schnell wie dort. Das war also ein Hochsicherheitsgefängnis sozusagen. Und Herodes, der Enkel des berüchtigten Herodes des Großen, der war ihm nicht ganz unähnlich, seinem Opa. Und er wollte sich gerne mit seinem jüdischen Volk gut Freund stellen. Und er hat gemerkt, dass es gut ankommt, wenn ich den Apostel Jakobus hinrichten lasse. Und jetzt war Petrus an der Reihe. Und jetzt stellt euch mal vor, da liegt also Petrus in der Burg Antonia wahrscheinlich, bewacht wie ein Schwerstverbrecher. Und damals war es üblich, einen Verbrecher an einen Soldaten zu ketten, aber den haben sie links und rechts festgekettet. Und vor der Zelle waren zwei Mann und die schoben rund um die Uhr Schichten. Die brauchten also 16 Mann. schwer bewaffnete, sehr gut ausgebildete, kampferprobte römische Soldaten, die sich vor nichts fürchteten. Hier seht ihr also schon mal, und das ist bis heute so, wie ungeheuer groß die Angst der Mächtigen ist. Vor einem Mann, vor einer Frau, vor einem Kind, das Gott wirklich vertraut. Nichts Gefährlicheres gibt es auf der Welt als ein Mensch, der mit Haut und Haar Jesus verschrieben ist. Ja, und jetzt habt ihr den Mann also. Und sie wussten genau, wenn wir diese Bewegung auslöschen wollen, dann müssen wir sie enthaupten. Das bedeutet, ich nehme die Anführer weg und dann zerstreuen sich die Schafe. Ist ja klar. Wenn ich einen Hirten aus der Schafherde nehme, sind sie bald weg. Petrus war verloren. Und das Einzige, was ihn gerade noch ein paar letzte Lebenstage gewährte, war der Respekt des Königs Herodes vor den hohen Feiertagen. Denn es war ein absolutes Sakrileg, an einem hohen jüdischen Feiertag einen Menschen zu ermorden oder hinzurichten. Und jetzt pass auf, wir waren in den Tagen der ungesäuerten Brote. Das ist eine Woche, das feiern die Juden bis heute und das Ganze läuft zu auf den großen Feiertag des Passafests. Und am großen Feiertag Passa ist schon einmal jemand hingerichtet worden. Ja? Und zwar auf eine sehr unangenehme Weise. Er wurde zu Tode gefoltert, Jesus. Jakobus war gerade erst enthauptet worden. Die anderen Christen, deren Namen wir nicht wissen, waren auch ums Leben gebracht worden. Und er wusste genau, das Ganze gipfelt jetzt. Wenn die Tage der ungesäuerten Brote rum sind, kommt das Passafest und einen Tag später bin ich dran. Da wird mein Lebenslicht ausgeblasen. Wie damals bei Jesus, bei Jakobus und bei all den anderen. Vielleicht foltern sie mich noch. Ich bin jedenfalls eine lebende, liegende Leiche. Ich habe keine Chance und davon viel, wie man heute zu sagen pflegt. Und jetzt kommt die eine Reaktion, die mich wirklich verblüfft. Und nur über die möchte ich heute reden in dieser ganzen faszinierenden Geschichte. Wisst ihr, welche Reaktion mich verblüfft? Habt ihr es gemerkt? Was macht der Mann? Er schnarcht. Er schläft. Er schläft. Er schläft. Ich habe Bücher gelesen von zum Tode Verurteilten. Die machen alles, wenn sie wissen, dass der Tag kommt. Die wimmern, die betteln, die verhandeln mit dem Schicksal. Gott, wenn du mich noch einmal rauslässt, dann laufe ich zu Fuß nach Rom. Ich stifte eine Kirche, ich baue eine Synagoge. Ich verschenke mein ganzes Gut. Die machen alles, die wimmern. Die dösen vielleicht, aber die schlafen nicht. Und jetzt habt ihr hier einen Mann, der schläft, wie damals Jesus im sinkenden Schiff. Das ist von allen biblischen Geschichten die verrückteste, dass Jesus in einem volllaufenden Schiff schlafen kann. Und das Gleiche sehen wir hier bei Petrus. Gibt es sowas überhaupt? Ja, das gibt es. Der Herr selbst hat zu seinen Freunden gesagt, ich will euch einen anderen Tröster schicken, dass er bei euch sei, ewiglich. Johannes 14. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, bis ans Ende eurer Geduld, liebe Mamis, bis ans Ende eurer Hoffnung, liebe Kranke, bis ans Ende eurer Kraft. Ich habe Menschen persönlich kennengelernt, die von sowas ganz Ähnlichem berichtet haben. Und in Ansätzen habe ich selber erlebt. Hier vor einigen Jahren war doch Theo Schmidkons, er ist jetzt vergangenes Weihnachten gestorben. Pater Theo Schmidkons stand, ich glaube 1942, als 18-jähriger Junge im Balkan und sein Hauptmann machte ihn zum Teil eines Erschießungskommandos für Partisanen. Und Theo Schmidkons hatte einen Herrn, nicht zwei. Und er sagte, das mache ich nicht. Dann hat der Hauptmann gesagt, hier ist eine Schaufel, schaufeln Sie Ihr Grab. Hat Theo Schmidkons hier drin in dem Raum erzählt, glaubwürdig. Er hat den Hauptmann nach dem Krieg besucht. Schaufeln Sie Ihr Grab. Dann hat Theo, jung und kräftig wie er war, sein Grab geschaufelt. Und als er fertig war, hat er gesagt, jetzt bin ich fertig. Dann stand der Hauptmann da mit seiner Pistole. Und dann sagte Theo Schmidkons, für immer unvergesslich, da war der Himmel offen über mir. Wie nie zuvor und nie danach. Der Hauptmann hatte Mitleid mit dem jungen Kerl und hat ihn eingesperrt. Er musste dort in so ein Verlies. Am Tag oder zwei Tage später kam ein Partisanenüberfall. Und fast die gesamte Einheit wurde platt gemacht. Wer nicht? Und warum nicht? Weil er im Gefängnis saß. Freunde, you raise me up to walk on stormy seas. Du hebst mich hoch, dass ich über stürmische Wasser gehen kann, liebe Gemeinde. Wow. Liebe Chormitglieder, wie kommt man zu so einer unverschämten Ruhe? Erstens, es ist nicht unser Besitz. Zweitens, das haben wir nie aus uns selber. Wir sind keine durchtrainierten Stoiker oder Zen-Buddhisten, die alles aushalten. Das ist immer nur ein Geschenk. Aber es gibt Zusammenhänge und die möchte ich euch kurz erklären. Wie kommt man zu so einer Ruhe, dass man schlafen kann im Angesicht des Todes? Hier seht ihr, warum die Bibel sagt, ein Gläubiger ist zum zweiten Mal geboren. Wir kommen hier an das Geheimnis der rätselhaften Wiedergeburt. In dem Leben des Apostels Petrus gibt es zwei Phasen und eine Zwischenzeit. Die erste Phase ging bis Karfreitag des Jahres 33 und die zweite begann am Ostersonntagmorgen des Jahres 33. Wenn ihr die Bibel intensiv lest, werdet ihr euch fragen, wirklich, ist das der gleiche Mann? Vorher ein geltungsbedürftiger, unsicherer Mann, der noch vor einer Sklavin einknickt und Jesus verleugnet. In der Nacht des Verrats. Und jetzt hast du hier den gleichen Mann, der schläft in der Todeszelle wie ein Baby. Ist es der gleiche? Nein, es ist nicht der gleiche. Es ist ein ganz und gar wiedergeborener Mensch, der aus der Verbindung mit Christus lebt. Oder man würde vielleicht noch besser sagen, der aus dem Heiligen Geist lebt und atmet und denkt und fühlt und tut, was er tut und lässt, was er lässt. Ich habe mich schon oft gefragt, was ist das, dieses geheimnisvolle Gerede von der Wiedergeburt, von der im Johannesevangelium im 3. Kapitel die Rede ist. Wisst ihr, da wird viel, alles Mögliche drüber gesagt. Ist es ein einmaliger Vorgang? Wann geschieht das? Wie geschieht das? Nun, ich glaube, es ist etwas Einmaliges, Andauerndes. Es passiert, wenn ein Mensch sich erstmals voll und ganz mit Haut und Haar Jesus ausliefert, oder vielleicht sage ich besser, wenn er da reingerissen wird. Niemand kann sich selber wieder gebären. Ja, das geht nicht. Das ist was, was an uns passiert. Wir können es höchstens blockieren, aber wir können es nicht machen. Und so ist, wenn ein Mensch sich komplett mit Haut und Haar Jesus ausliefert, mein Gott, liebe Leute, ich bitte euch, macht es. Kommt irgendwann an den Punkt, was wenn ihr das Leben so futfretter? Ja, übersetzt den Hessen später, was das bedeutet. Wenn du so zwer daherkommst, hintere vier, gell? So ist das Leben, hintere vier, zwer, gefrett, gell? Übersetzt den bitte nachher. Das hat keinen Wert. Und so kommt es, wenn ein Mensch sich irgendwann ganz, ganz, ganz erstmals mit Haut und Haar an diesen Jesus ausliefert. Ja, und dann passiert doch was. Aber das wird dann ein Leben lang durchdekliniert, durchreagiert in alle Lebensbereiche. Wisst ihr, wenn jemand mit Geltungsdrang zu Jesus kommt, dann ist es nicht über Nacht weg. Wenn jemand feig ist, und dann wird er nicht über Nacht zu einem Terminator. Das meldet sich wieder. Oder ein Lästermaul, wenn ihr über Jahrzehnte eingeübt habt, wie das funktioniert, wie man andere Menschen schlecht macht, dann wird diese Zunge nicht über Nacht aufhören. Das meldet sich wieder. Und Petrus hat all seine Dinge an Jesus abreagiert, ausgelassen. Und wisst ihr, Jesus hat ihm jedes Mal vergeben und er hat ihn jedes Mal wieder aufgerichtet. You raise me up. Du richtest mich auf, dass ich auf Bergen stehen kann, dass ich über Wasser gehe. Das hat er 100-mal erlebt, wovon ich hier rede. You raise me up. Und so wuchs in diesem Mann etwas unglaublich Starkes, was ich in vielen von euch wiedergefunden habe. Es ist ein unlöschbares Feuer, die tiefe, tiefe, tiefe Gewissheit. Ich bin in Gottes Hand. Das ist ein Wissen, was sich in die Tiefe der Seele einprägt. Selbst wenn der Kopf völlig in die Irre geht, in der Seele weiß ich's. Wisst ihr, liebe Gemeinde hier, viele Fragen treiben uns um, ein Leben lang. Zum Beispiel eine Frage, die ihr gerade wieder durchgemacht habt als Chor. Der Chor hat letzte Woche eines ihrer Mitglieder verloren, ist gestorben. Und wir fragen uns, wieso müssen gute Menschen sterben? Wisst ihr, keiner ist jemals über diese Frage weg. Was ist das? Wieso beten wir? Und der eine wird gesund. Wir haben letzte Woche hier ergreifende Berichte von Heilungen erlebt, glaubwürdige Berichte. Wieso geht es da und woanders nicht? Und so Fragen, wie kommt das Böse von Gott oder nur vom Teufel? Wie verhält sich das? Das sind Fragen, mit denen man eigentlich nie ganz fertig wird. Aber bei einem Menschen, der sich einmal und jeden Tag wieder und nach jeder Niederlage wieder an Jesus ausliefert, wer mit diesem Mann durch dick und dünn geht, wer wieder hinfällt und zurückrennt, wer an Jesus klebt wie eine Klette, ja, in dem wächst das. Du fällst hin, du läufst 2 Jahre in die Irre, dein Glaube läuft amok. Du fangst Experimente an mit der Esoterik. Du denkst, oh, vielleicht haben sie doch recht, diese Evolutionsbiologen. Du lässt dich verführen von irgendwohin Frauen oder Männern. Machst irgendeinen Mist, den du jeden Tag bereust. Aber irgendwann kommst du zurück. Wisst ihr, in so einem Menschen wächst in der Tiefe der Seele dieses, egal was kommt, ich bin geborgen. Egal was kommt, er ist dabei. Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Ich schicke euch einen anderen Tröster, den Heiligen Geist. Wie das genau geht, keine Ahnung. Aber dass es geht, habe ich schon 100 Mal erlebt. Und so wächst mit vielen durchschrittenen Tälern, durchlittenen Leiden, wächst diese tiefe Gewissheit. Haha, ich bin nicht allein. Und so kann ein Petrus da liegen und kann schnarchen. Oder ein Paulus mit Striemen auf dem Rücken singt in der gleichen Situation Loblieder, dass alle denken, ja sag einmal, das genau kommt nicht aus uns. Und so sage ich zum Schluss, ende ich mit einem kleinen Lied vom Dichter Eduard Mörike. Der schreibt, Herr, schicke, was du willst, ein Liebes oder Leides. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quillt. Wisst ihr, Gott kann Engel schicken und Gefängnistüren öffnen oder auch zulassen. Dass er öffnen kann, hat er mir schon oft bewiesen. Manchmal lässt er sie auch zu. Aber viel wichtiger, vielleicht ist ein anderes, nehmt es mit nach Hessen, nämlich, dass ihr die Tür zum Gefängnis aufmacht. Zu eurem Gefängnis. Zu dem Knast namens ich, mich, mir. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer mir aufmacht, zu dem will ich eingehen und das Abendmahl halten und er mit mir. Und dann, und das wird er machen, das wird er wieder tun bei euch. Und dann sagt er, dann heißt es in dem Lied, you raise me up to stand, that I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. You raise me up to more than I can be. Und das ist der Schlusssatz. Du hebst mich hoch, dass ich mehr werde, als ich eigentlich sein kann. Und so möchte ich euch Mut zusprechen, allen Trauernden heute Morgen, allen, die im Zweifel sind, über sich selber oder andere. Und dafür den ja nie vergessen. Wie mir sind an Jesus dranhängen, wie eine Klette. Der moderne Gott, da nimmt er alles mit, was an ihm klebt. Und so segne euch Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.